Ja, wir sind in dieser Serie über die Nachfolge und der Samuel hat uns jetzt da schon mittendrin genommen. Und ich finde es noch spannend, dass er gesagt hat, Petrus und Judas, weil ich glaube, oft spüren wir so ein bisschen beides in uns hinein. Das merken wir vielleicht auch dann in die Predigt hinein, wir sind nicht entweder Petrus oder Judas, es ist oft so ein bisschen beides. Und was mich für eine Frage beschäftigt, immer wieder, wir sind ja schon länger mit dem Thema Nachfolge unterwegs, auch in der Gemeindeleitung, und es ist auch ein Thema, das aus dieser Diskussion, aus dem Gespräch heraus entstanden ist, aus der Gemeindeleitung heraus, Petrus oder Judas, das ist die Frage, wie gelingt denn Nachfolge? Wie ist es denn möglich, nicht nur in die Nachfolge einzusteigen, sondern eben auch zu vollenden, auch das Leben zu beenden als Nachfolger. Und das ist nicht einfach ein Theoriethema, das hat mit meinem eigenen Leben zu tun, wo ich ja selber merke, in meiner Nachfolge mit Jesus, da mache ich Kurven, da geht es manchmal hoch und runter, mal brenne ich richtig für Jesus und dann gibt es wieder Phasen, wo das sehr schwierig ist. Oder ich habe so viele Menschen gesehen in meinem Umfeld, die sind für mich Vorbilder gewesen in ihrer Nachfolge. Und heute weiss ich, dass sie nicht mehr mit Jesus gehen. Und das tut mir jedes Mal weh. Ich habe auch in den letzten zwei Wochen außerhalb unserer Gemeinde, wir haben ja verschiedene Anlässe jetzt auch gehabt. Gestern war die Delegiertenversammlung, vor zwei Wochen waren wir in der Predigerretrette, habe ich mit verschiedenen Leuten Gespräche geführt, die in schwierigsten Umständen drin sind und kämpfen darum, um ihre Beziehung mit Jesus. Und das ist so der Hintergrund von dieser Thematik heute, wo wir zusammengefasst haben mit dieser Frage, Petrus oder Judas? Und zum Einsteigen in die Thematik habe ich euch ein Bild mitgebracht. Es ist das Bild von dieser Perle. Wer weiß, wie eine Perle entsteht? Viele von euch wissen das vermutlich. Wer kann rasch ein paar Worte dazu sagen? Dummi. Du hast so ein bisschen aufgestreckt. Wer weiß es? Wer kann etwas sagen dazu? Durch eine Verletzung, durch ein Sandkorn, genau, geht ein bisschen die gleiche Richtung. Genau, eine Perle entsteht durch das Eindringen von einem Fremdkörper. Das kann eben ein Sandkorn sein, es kann aber auch ein Parasit sein. Man könnte sagen, einfach ein Störfaktor, etwas, das nicht in diese Muscheln eingehört, oder? Dringt in diese Muscheln ein. Und die Muschel hat die Fähigkeit, von ihrem Gewebe Stoff abzusondern, es ist letztlich Perlmut, und das Teil zu umhüllen, bis eine Perle entsteht. Etwas Wunderschönes. Und das Bild von dieser Perle, übrigens, der Name Margrit bedeutet Perle. Margrit ist jetzt heute in der Kinderhütte, aber ich hätte sie sonst gerne gefragt, weißt du, was dein Name bedeutet, wenn er der Margrit begegnet? Sprechen Sie an mit dieser Perle und sagen Sie vielleicht auch ein paar Worte dazu. Die Perle, die ist für mich so zum Bild geworden. Ich will es einfach mal stehen lassen. Behaltet den Gedanken im Hintergrund. Es geht um einen Störfaktor, um etwas, das eindringt, ins Leben, das dort eigentlich nicht hergehört. Und der Veränderungsprozess, wo etwas Schwieriges, etwas Wunderschönes wird. Das einfach mal so zum Einstieg. Ich möchte jetzt aber gern bei Petrus und Judas einen Moment stehen bleiben. Der Samuel hat uns da jetzt schon wunderbar mit reingenommen. Die beiden Männer, die haben wirklich viele Gemeinsamkeiten. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, wie der Petrus in die Nachfolge gerufen worden ist von Jesus, wie ihn Jesus eingeladen hat. Wir kennen die Situation dort am Strand vom See Genezareth. Die vielen Menschen, kein Platz, Jesus hat einen Ort gebraucht, um zu predigen. Er spricht den Petrus an, kannst du mich rausfahren? Und dann der Fischfang, wo der Petrus förmlich zu Boden gerührt hat, sodass er vor Jesus auf die Knie ist und gesagt hat, «Gang weg, ich bin ein sündiger Mensch.» Und Jesus gibt ihm zur Antwort, «Hab keine Angst, fürchte dich nicht, du sollst in Zukunft Menschen fangen.» Oder an anderen Stellen oder lesen wir auch, dass er das nicht nur an Petrus gesagt hat, sondern auch der ganzen Jüngergruppe, die ja dann mit ihm gegangen ist, «Kommt mit mir, kommt und schaut, ich will euch zu Menschenfischern machen.» Also Jesus hat den Petrus so in die Nachfolge gerufen. Wie am Judas seine Geschichte mit Jesus angefangen hat, wissen wir nicht so genau. Aber was wir wissen, er hat zu dieser Jüngergruppe gehört und in Apostelgeschichte 1, 17 lesen wir, dort heisst, er gehörte zu uns. Das sagt übrigens der Petrus interessanterweise. Er gehörte zu uns. Also er ist einer wie alle anderen Jünger gewesen. Er hat fest zu dem Kreis dazugehört. Vielleicht hat er eher zu den ruhigeren Typen gehört und hat nicht so die Bühne gesucht, wie es jetzt ein Petrus eben gemacht hat, der ja immer so ein bisschen sich hat müssen aufdrängen musste, der auch jemand mal so ein Hinweis von Jesus bekommen hat. Ist im Fall gut, gell? Wo von Jesus auch jemand einmal gebremst werden. Vielleicht war der Judas nicht so einer gewesen. Wir wissen es nicht. Es gibt einen Hinweis in der Bibel, oder es gibt unter anderem den Hinweis in der Bibel in Johannes 12, 6. Da lesen wir vom Judas. Und zwar ist es wichtig, dort auch den Zusammenhang zu sehen. Es geht um die Situation, wo Maria Jesus mit kostbarem Öl die Füße gesalbt hat. Und dort reagierte Judas. Das ist eine von diesen wenigen Situationen. Und wisst ihr, da mögt ihr euch erinnern, wie er reagiert hat? Scharf fürs Öl. Scharf fürs Geld. Verschwendung. Hätte man doch können Armen geben, oder? Wäre viel besser eingesetzt gewesen. Aber nachher im Vers drauf heisst es, Judas sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war. Und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Interessant, oder? Wir erfahren nicht viel vom Judas. Das ist das Wenige, was uns die Bibel über ihn sagt, neben natürlich dem Verrat, den wir natürlich kennen. Die beiden Männer haben also vieles gemeinsam und eben unter anderem auch, und ich glaube, man kann beides unter Verrat zusammenfassen. Auch der Verrat von Jesus. Beim Petrus hat das so ausgesehen, dass er plötzlich Jesus nicht mehr hat wollen kennen, nicht mehr zu ihm gehört hat, dort, wo er hat müssen Farbe bekennen. Und beim Judas hat es so ausgesehen, dass er Jesus für 30 Silberlinge letztlich verkauft hat. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Und was die beiden auch gemeinsam haben, nach ihrem Verrat, ist, dass sie es zutiefst bereut haben. Wir lesen von Petrus in Matthäus 26, 75 und er ging hinaus und weinte bitterlich. Da ist es über ihn gekommen. Es ist wie ein Vorhang weggerissen worden und er hat realisiert, was jetzt da passiert ist. Und vom Judas lesen wir eigentlich genau das Gleiche und nur ein paar Vers nachher. Matthäus 27 heißt es, als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priester und den Ältesten zurück. Also beide sind nach dieser Situation am Punkt gewesen, wo sie es zutiefst bereut haben. Wo sie den Abgrund in ihrem Leben gesehen haben, realisiert haben, was jetzt da abgelaufen ist und alles dafür tun hätten, um es wieder rückgängig zu machen. Und der Judas hat das gemacht, was er noch hätte machen können, immerhin die 30 Silberlinge zurückgebracht und gesagt, ich will es nicht. Ich könnte es wieder haben. Aber er hat gemerkt, das, was er tun hat, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Bis dahin haben wir also viele Parallelen im Leben von Petrus und von Judas. Und wir wissen, wie unterschiedlich dass es nachher weitergegangen ist. Der Samuel hat es schon erwähnt. Der eine hat im Selbstmord geendet und der andere ist zum Nummer 1, ich habe das eine schöne Formulierung gefunden, zum Nummer 1 geworden in der ersten Kirche, in der frühen Gemeinde, bei den Nachfolgern von Jesus. Warum? Warum endet Leben so unterschiedlich? Warum hat denn Petrus können zurückkehren zu Jesus? Warum hat denn Judas diesen Schritt nicht können tun? Warum ist einer treu geblieben und dran geblieben? Und warum ist der andere an seiner Situation verzweifelt? Und ich will heute Morgen nicht über Selbstmord reden, das ist gar nicht mein Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Es hätte auch sein können, dass der Judas einfach davonläuft. Dass er sagt, er hat ja gar nicht gewusst, dass Jesus wieder wird auferstehen, aber ich nehme an, er wird das, er würde das gehört haben später. Ich weiß ja auch nicht, wann der Selbstmord genau passiert ist. Da sagt die Bibel alles nichts darüber. Aber er hätte ja auch einfach davonrennen können. Und hätte können sagen, möglichst weit weg. Dem Jesus einfach nicht mehr unter die Augen gekommen. Meine Schuld ist so tief. Und das ist eine Reaktion, die ich bei ganz vielen Menschen beobachte. Sie sagen, meine Schuld ist so tief, so gross. Mir kann niemand mehr helfen. Mir kann nichts mehr helfen. Ich muss mit dem irgendwie zu Gang kommen. Ja, was macht es aus, dass Menschen nach einem Knick in ihrer Biografie oder vielleicht auch nach vielen Knicks in ihrer Biografie bei Jesus bleiben und weitermachen? Und ich habe damals so eine Liste gemacht mit möglichen Knicks, die wir in unserer Geschichte haben können. Von Schuld haben wir jetzt schon geredet. Der Judas und der Petrus sind beides Beispiele für Schuld. Schuld, Versagen, aber es können auch Umstände sein. Samuel hat es auch in diesen paar Sätzen, die er gesagt hat, schon angedeutet. Der Umstand, dass wir in einem freien Land geboren sind, dass es uns so gut geht, dass wir in einer intakten Familie geboren sind, für das können wir gar nichts. Und auch nicht fürs Gegenteil. Dass heute Menschen in der Ukraine leben, in Nigeria, in Nordkorea, in China. Dass Menschen in der Armut geboren werden oder in der Armut leben. Sind Umstände in unserem Leben, die uns verzweifeln lassen können. Schwierige Lebenserfahrungen. Es gibt Geschichten, da kannst du einfach nur brüllen. Lebensgeschichten, wo es aussieht, wie wenn ein Schicksalsschlag an andere gereiht wird. Und Menschen wie einfach nicht auf die Beine kommen. Oder Krankheit. Ich erlebe im Moment gerade eine Situation in meinem Freundeskreis. Es ist eine Freundin von Bosnien. Sie hat vor 4 Jahren sind sie zurück nach Bosnien, zurück nach Amerika, ein Jahr bevor wir gegangen sind. Und sie hat schon gewusst, dass sie Krebs hat. Wir haben es noch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Sie hat sie sehr später gesagt. Sie kämpft bis heute nach 4 Jahren immer noch mit dem Krebs. Und seit etwa 3 Monaten wissen sie, dass auch ihr Mann Krebs hat. Krankheitssituationen, die unverständlich sind. Und wo ich manchmal so von außen, wo nicht betroffen bin, aber wir kennen ja die Geschichten selber auch aus unserem eigenen Leben, uns nur fragen, und wie können die Menschen weitermachen? Du kannst dieser Liste gerne deine eigenen Punkte dazufügen. Ich glaube, jedes von uns kennt so Situationen, wo uns an die Grenzen bringen und uns fragen lassen. Tatsächlich ist, so Situationen gehören zu unserem Leben, weil wir in einer gefallenen Welt leben, weil vieles in dieser Welt nicht so ist, wie sich Gott ursprünglich gedacht hat. Und ich bin auf einen Text gestossen im 2. Korinther 4, den ich mit euch anschauen möchte. Wir lesen da, doch diesen kostbaren Schatz, was für ein Schatz das ist, auf das kommen wir noch, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, ich könnte sagen, ihm nachfolgen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes und das hat euch, das schrieb da ja der Korinther, das Leben gebracht. Der Paulus bestätigt es dann einmal, ich gehe nochmal auf die letzte Folie zurück, stimmt das? Ja, genau. Schwierigkeiten gehören zu unserem Leben und sie können so gross werden, dass sie uns fast verdrücken. Ruth Ullmann hat diese Woche bei uns im Hauskreis ein Beispiel gebraucht, wo sie davon geredet hat, dass Depression ist, kann sein wie ein Mühlestein, der sich immer weiter abtrüllt und dich immer mehr anfängt zu verdrücken. Das kann Depression sein, es können auch andere Sachen sein, andere Situationen, andere Schwierigkeiten, die uns so bedrängen, dass es uns fast verdrückt. Aber der Paulus sagt, sie tun es nicht. Dann sagt er, es gibt Situationen, da sind wir völlig ratlos. Da haben wir menschlich gesehen keinen Ausweg. Da können wir gar nicht viel dazu sagen. Wenn ich mit der Karen, meiner Freundin von Amerika, rede oder schreibe, dann denke ich oft, ich bin ratlos. Ich kann menschlich gesehen nichts sagen. Situationen, die uns würden verzweifeln lassen, eigentlich. Aber wir verzweifeln nicht, sagt Paulus. Er redet da von Verfolgung. Da sind wir jetzt in einer anderen Situation, aber wir spüren manchmal vielleicht auch so ein bisschen Ansätze wie die von Petrus, oder? Situationen, wo wir zu Jesus stehen könnten. Und merken, die Situation ist derart aufgeladen und gar nicht der Raum da, haben wir das Gefühl, um jetzt zu Jesus zu stehen, wenn wir dann nämlich wüssten, dass wir angefunden würden. Und erleben es da vielleicht ähnlich, aber der Paulus sagt, Gott lässt uns nicht im Stich. Manchmal finden wir uns am Boden liegend wieder, weil uns einfach das Leben am Boden abschlägt und wir keine Kraft mehr haben zum Aufstehen. Und der Paulus sagt, aber wir stehen auf, wir machen weiter. Der Petrus hat in diesen Sätzen vermutlich unterschrieben, weil er genau das erlebt hat. Er ist wieder aufgestanden, er ist weitergegangen. Ein Judas hat die Situation nicht unterschreiben können. Und es ist ja nicht so, dass eben einfach dann fertig ist, sondern es gibt Leute, die dann einfach entscheiden, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Wo liegt der Unterschied? Und ich glaube, der erste Satz da, der Vers 7, ist der Schlüssel. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich unseren schwachen Körper. So kann jeder sehen, dass unsere ganze Kraft von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Den Schatz verschieben wir noch mal ein bisschen. Ich möchte zuerst mit diesen zerbrechlichen Gefäßen anfangen. Der Paulus sagt, wir sind zerbrechliche Gefäße. Und er hat da ein Tongefäß vor Augen, ein Alltagsgefäß aus Erde gefertigt. Das ist kein Schmuckstück, oder? Das ist kein goldiger Becher. Das ist nicht besonders wertvoll. kann ersetzt werden, geht kaputt, sehr zerbrechlich. Und er sagt, wir sind so Tongefäß. Wie geht es da bei diesem Gedanken? Ist nicht so attraktiv, oder? Also ich wäre lieber ein goldener Becher, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich wäre lieber ein Schmuckstück. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel. An diesem Punkt entscheidet sich's, wie meine Nachfolge endet. Was für ein Blick, dass ich für mich selber habe. Wenn das nämlich so ist, dass wir zerbrechliche Gefäße sind, können wir Ja sagen zu unserer Sündhaftigkeit, zu unserer Schuld, zu unseren Fehlern. Zudem, dass wir andere verletzen, manchmal wissentlich, manchmal unwissentlich. Ich hatte diese Situation gerade diese Woche wieder, wo ich etwas gesagt habe, etwas ganz anderes gemeint habe und letztlich jemanden verletzt habe damit. Und die Geschichte eine Wendung genommen hat, die ich so gar nicht wollte. Aber es ist meine Realität, ja. Es hat einen Moment gegeben in meinem Leben, wo ich wirklich Abgründe entdeckt habe in meinem Leben, wo ich bis dahin nicht gesehen habe, weil ich habe das gar nicht wahrhaben wollte. Ich habe mein Leben eigentlich ziemlich okay gefunden. Ich bin jetzt auch kein, habe jetzt da nicht die wahnsinnigen Abwägen irgendwo gemacht und habe eigentlich gefunden, ja, es ist nicht so schlecht, so im Großen und Ganzen. Aber es hat einen Moment gegeben, wo ich bitter brüllt habe über dem, wie ich mein Leben ohne Jesus lebe, an ganz vielen Punkten. Und ich habe weitere so Situationen erlebt, gerade meine Rollen als Mutter und Ehefrau, bringt mich immer wieder an den Punkt, wo ich einfach merke, ich mache mich schuldig. Ich mag mich an zwei, drei Situationen erinnern, die waren noch in Bosnien, da bin ich abends auf dem Bett, oder nicht nur abends, einfach irgendwann am Tag habe ich mich auf meinem Bett in unserem Schlafzimmer wiedergefunden und habe bitter brüllt über das, wie ich bin als Mutter und was so gar nicht dem entspricht, was ich mir erwarte, weil ich meinen Kindern wehtue. Und als Ehefrau erlebe ich das Gleiche. Ich kann oft meinen Mann nicht so lieben, wie ich es eigentlich gern würde. Und das sind die Momente, wo ich merke, ja, Sünde ist auch in meinem Leben. Ich bin so selbstsüchtig. Es geht darum, dass die Sachen so laufen, wie ich es gern hätte. Dass ich es gern kontrollieren will, dass ich es gern machen will. Aber ich habe meine Grenzen. Und das gehört auch dazu, zum Tongefäß sein. Ja, ich habe meine Grenzen. Wo wir die Retrette hatten, hat ein Prediger zu mir gesagt, in einem völlig anderen Kontext, und ich weiss nicht einmal mehr, was ich vorher gesagt habe, aber es muss irgendwie etwas im Stil gewesen sein von das und das habe ich noch nicht geschafft. Und er hat das vermutlich im Witz so ein bisschen mehr zu mir gesagt und so zu mir gesagt, Milena, auch du kannst nicht alles. Und ich habe keine Ahnung mehr, über was wir geredet haben, aber dieser Satz ist mir hängen geblieben. Weil ich gemerkt habe, da redet Gott. Ja, Milena, du kannst nicht alles. Und ich muss auch nicht alles. Ich habe Grenzen. Und dass es anerkennen tut, verflixt weh, weil ich einfach gern perfekt wäre. Ich wäre einfach gern ein goldener Becher. Und gerade meine verschiedenen Rollen, sage ich jetzt mal, verraten mir oft, ob ich mich mehr als goldiges Gefäß oder mehr als einen Tonbecher sehe. Meine Rollen als Mutter und Ehefrau, meine Rollen als Pastorin, als Freundin, auch als Musikerin. Meine Musikerin ist prädestiniert, oder? Um ein goldiger Becher zu sein auf der Bühne. Kannst du das einfach nicht leisten, Fehler zu machen? Du musst perfekt sein. Aber wir sind zerbrechliche Gefäße. Zu dem Ja zu sagen, an dem Punkt, glaube ich, liegt es. Was habe ich für Ansprüche an mich selber? Was denke ich, muss ich für andere erfüllen? Und letztlich auch meine Vorstellungen von Gott an mir oder über mich. und wir wollen es aus eigener Kraft schaffen. Ich weiss nicht, ob ihr euch noch an meine Einsetzung erinnern mögt. Ich weiss nicht mehr so wahnsinnig viel, es ist jetzt auch schon bald 3 Jahre her. Aber dort hat der Christian Haslebacher einen Satz gesagt, der ist mir geblieben. Und er hat dann vor kurzem wieder gesagt, im Zusammenhang mit unserer Retrette. Das hat mir gezeigt, er hat nicht nur mich gemeint, er meint vielleicht auch uns alle damit. Und er hat gesagt, unser Auftrag ist nicht zu glänzen, sondern zu leuchten. Haben dann also auch noch andere gehört? Er hat natürlich mich im Blick gehabt, aber ich glaube, das ist so ein zentraler Satz. Wir wollen glänzen, aber es geht ums Leuchten. Und jetzt kommen wir zu dem Schatz von vorher, oder? Da in diesen zerbrechlichen Gefäßen hat es einen kostbaren Schatz. Und Paulus redet von dem in den Versen vorher. Er redet von dieser Herrlichkeit von Jesus, die in uns lebt und wo es Licht ist. Und so ein zerbrechliches Gefäß hat eben Ritzen, hat seine Löcher und dort kann das Licht durchscheinen. Dort, wo wir gerade mit unserem Versagen, gerade mit unseren Schwächen, gerade mit unserer Kraftlosigkeit, gerade mit unserem Unvermögen zu Jesus kommen und anerkennen, es ist nicht meine Kraft, es ist seine Kraft. Ich kann es nicht aus eigener Kraft und ich muss es eben auch nicht aus eigener Kraft können. Und meine Erfahrung ist, Jesus leuchtet oft nicht in unseren Erfolg am stärksten, sondern in unserem Versagen. Ich habe Menschen in meiner Biografie, begegnet, wo so ein zerbrüchliches und schwaches Leben gelebt haben. Aber Jesus hat aus jeder Ritze geleuchtet. Man hat es gespürt, sie leben nicht aus ihrer eigenen Kraft. Wir kommen wieder zu dieser Perlen, oder? All diese Situationen, all das, was uns da so herausfordert, all die, ich nenne es jetzt Störenfried, die Dreckpartikel in unserem Leben, wo wir ja eben gerne nicht wollen, die können sich zu einem Schatz entwickeln, wo Jesus dort durchleuchtet. Die können so eine Perle werden in unserem Leben, wenn Jesus darf sichtbar werden durch das Durch. Und wie gelingt das? Der Andreas Ruh hat uns letztes Mal am Sonntag die Frage gestellt oder gesagt, letztlich ist es die Frage vom Vertrauen. Vertraue ich in allem hinein, dass Gott es gut meint mit mir? Kann ich das sagen? Und ich will schliessen mit einem Vers. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben, aber vielleicht könnt ihr einfach mal die Augen zutun und lesen. Ich will ganz langsam lesen. Es ist ein Gebet, das ich oft für mich selber bete und auch für Menschen, die eben gerade am Punkt sind, wo so Störenfried, so Dreckpartikel, so Zeug in ihrem Leben ist, wo sie eigentlich nicht wollen, weil ich nicht anders kann als das beten und kann darum beten, dass das passiert. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Nicht unsere Kraft, nicht unsere Stärke. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Der Petrus ist verwurzelt und gegründet, letztlich in Jesus. Darum hat er umkehren mit seiner Schuld. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß der Liebe erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Die Liebe, wo anfängt vor jeder Leistung und trotz unseren Fehlern. Eine Liebe, die größer ist, als ihr es je begreifen werdet, vor unserer Leistung, trotz unserer Fehler. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen, trotz unserer Leistung und trotz unserer Fehler. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Amen.